Hallo und herzlich willkommen hier zu Signals for Life. Ich bin richtig erfreut, dass ich heute seit langer, langer Zeit endlich mal weibliche Gäste wieder habe und dann sogar im Doppelpack. Ich glaube, das ist eine Premiere, die wir so noch nicht hatten. Und jetzt so zum Ende des Jahres auch ganz schön. Ich glaube, viele, auch jüngere Leute, also auch so in meinem Alter, gehen noch davon aus, ja, so Ingenieur, technisches Wesen, Wissenschaft, das sind schon eher ältere Männer. Und ich will das gar nicht beschönigen. Ich glaube, die sind auf jeden Fall sehr viel vertreten. Aber es gibt auch viele Frauen und viele Frauen, die ganz tolle Forschung betreiben und was Großartiges erreichen. Und deshalb begrüße ich heute hier Frau Schäper und Frau Martin Mann und würde sie einfach bitten, dass sie sich mal vorstellen und erzählen, wer sind sie und wie sind sie vielleicht auch bis dahin gekommen, wo sie jetzt gerade stehen. Und wir beginnen mal mit Frau Martin Mann, bitte.
Ja, danke sehr, auch für die netten einleitenden Worte. Mein Name ist Farnas Martin Mann. Ich bin gebürtige Berlinerin und habe in Berlin an der Charité Medizin studiert. Es hat mich dann direkt in die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde verschlagen nach dem Studium und ich bin nach einem Umweg an der Uniklinik München nach Hannover gelangt. Ich bin sowohl klinisch tätig als auch in der Forschung und habe nach Erlangen meines Facharztes nach einiger Zeit eine Oberarztposition übernommen und bin immer noch sehr gerne in der Forschung im Team von Frau Schäper tätig.
Ja, vielen Dank und wie gesagt, vielen Dank auch, dass Sie hier heute zu Gast sind und dann schon groß angeteasert einmal noch Frau Schäper, bitte.
Hallo. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung, dass wir hier unsere Arbeit vorstellen können. Und ja, mein Name ist Verena Schäper. Ich bin von Haus aus Tierärztin, habe in Budapest und Gießen studiert und bin 2004 für meine Doktorarbeit an die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde der Medizinischen Hochschule Hannover gekommen. In meiner Doktorarbeit habe ich mich mit Wirkstoffen und Innenohrtherapie beschäftigt und bin in dem Thema hängen geblieben. Also ich habe dann 2009 eine eigene AG übernommen, die AG Pharmakotherapie des Innenohres und ja, habe da mit Frau Martin Mann eben ganz tolle Arbeiten schon auf den Weg gebracht.
Ja, vielen Dank, Frau Schäper, auch an Sie, dass Sie hier zu Gast sind und für die Vorstellung. Und ich finde es ganz spannend, fand ich auch schon vorbereitend, dass Sie eben aus der Tiermedizin kommen. Und da werde ich auf jeden Fall auch nochmal drauf zurückkommen. Da habe ich jetzt schon eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Aber als erstes, glaube ich, ist es natürlich wichtig, dass wir mal gucken, womit Sie sich überhaupt konkret beschäftigen. Wie können wir das benennen? Wo ist sozusagen die Schnittstelle, wo Sie, Frau Martin Mann, und Sie, Frau Schäper, zueinander kommen? Und ich würde sagen, wir starten mal mit der medizinischen Perspektive mit Frau Martin Mann. In welchem Bereich forschen Sie überhaupt?
Wir forschen zusammen an der Entwicklung von Patienten individualisierten, 3D-gedruckten, wirkstofffreisetzenden Implantaten. Das heißt, dass wir einen klinisch ungedeckten Bedarf gesehen haben an Implantaten, die an die anatomischen Strukturen eines jeweiligen Patienten angepasst werden, für einen Zeitraum im Patienten bleiben und 3D gedruckt sind.
Frau Schäfer, was würden Sie sagen? Also ich habe ja, meinte ich ja schon, ich habe ein bisschen recherchiert, mich ein bisschen schlau gemacht und auf Ihrer Seite steht Pharmacology of the Inner Ear. Was kann ich da überhaupt drunter verstehen?
Das bedeutet, dass wir uns mit Pathologien beschäftigen, die das Innenohr betreffen, also sowas wie Hörsturz, Tinnitus, altersbedingte Schwierigkeit, Schalltraumata, die dazu führen, dass man unter Hörverlust leidet. Und wir beschäftigen uns damit, Wirkstoffe zu identifizieren, die gegen diese Pathologien helfen, also die, die den Patienten, den betroffenen Patienten helfen könnten. Und wir beschäftigen uns damit, in welchen Konzentrationen muss ich die eigentlich ins Innenohr bringen und wie bringe ich die vor allen Dingen ins Innenohr. Das Innenohr ist ein eine Struktur, die, wie wir ja alle wissen, sehr tief im Schädel liegt. Und da kann sich jeder vorstellen, dass es ganz schwierig ist, Substanzen in den richtigen Mengen da vor Ort zu bringen, ohne dass man ja große Nebenwirkungen hat, wenn man systemisch diese Medikamente appliziert, also zum Beispiel intravenös appliziert. Also das heißt, wir beschäftigen uns nicht nur damit, welche Wirkstoffe bringe ich in welchen Konzentrationen vor Ort, sondern auch, wie bringe ich das vor Ort. Und das ist das, was Frau Martin-Mann gerade angesprochen hatte. Dafür brauchen wir individualisiert an den Patienten angepasste Implantate. Und die Arbeitsgruppe hat sich in der Vergangenheit ganz, ganz viel mit unterschiedlichen, wir nennen das im Englischen Drug Delivery System, also wirkstofffreisetzenden Systemen beschäftigt. Das war dann pumpenbasiert oder auch mit Beschichtungen von Cochlea-Implantaten oder Injektionen ins Ohr. Und das alles führt nicht wirklich zu den klinischen großen Effekten, die wir eigentlich haben wollen beim Patienten, so dass wir eigentlich immer noch optimieren müssen und diese individuell an den Patienten angepassten Implantate, die Wirkstoffe freisetzen, das könnte hier den Durchbruch bringen, glauben wir.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also Frau Martin-Mann hat es jetzt ja angeteasert. Sie haben jetzt immer gesagt, 3D-gedruckte, individualisierte Implantate. Gut, ich habe auch irgendwie was vor Augen, aber auch irgendwie noch ein ganz großes Fragezeichen. Was ist es konkret, Frau Martin-Mann? Sie melden sich ganz süß in der Schule. Das kann immer keiner sehen, deshalb sage ich das, aber sehr gerne.
Ja, also man kann sich das vorstellen. Die aktuelle Therapie besteht darin, ein Krankheitsbild ist akuter Hörsturz. Er hört von einem auf den anderen Tag akut viel schlechter. Dann haben wir den Patienten behandelt mit Medikamenten, die man intravenös, also über die Vene gegeben hat, hochdosiert. Das ist natürlich so, dass da auf den gesamten Körper das Medikament wirkt und viele Nebenwirkungen auftreten können. Als zweite Alternative hatten wir, dass wir das Medikament direkt spritzen durch das Trommelfell in das Mittelohr, damit es noch näher an das Innenohr kommt. Da ist das Medikament natürlich lokaler appliziert, aber immer noch gibt es Strukturen oder Wege, dass das Medikament abfließt, zum Beispiel in den Rachenraum oder immer noch nicht am Innenohr platziert ist. Und jetzt hatten wir mittels dieser 3D-Technologie die Idee, dass wir Implantate herstellen, die angepasst werden an die Anatomie des Innenohres, also dass die Implantate quasi vor der sogenannten Rundfenstermembran zu liegen kommen und Kontakt haben zur Rundfenstermembran und so quasi in das Innenohr diffundieren können. Und diese Struktur, die zwischen Mittelohr und Innenohr liegt, ist die sogenannte Rundfensternische. Es ist wie eine Nische, das heißt, man kann sich das Prinzip des Implantats vorstellen wie einen Korken, den man in eine Flasche setzt, aber der Flaschenhals ist bei jedem Patienten individuell. Deswegen müssen wir diesen Korken auf Grundlage der Anatomie individuell drucken, um dann an das Innenohr zu bringen. Und wenn wir das Implantat drucken, dann geben wir da auch Medikamente mit rein, das Medikament dann in der Platzierung in das Innenohr diffundieren kann. So haben wir viel weniger Nebenwirkungen auf den gesamten Körper. Das Medikament fließt nicht einfach in den Rachen ab und wir können es auch auf die Anatomie anpassen, beladen.
Ja. Ich bin ja super, super gespannt, wie ich mir das praktisch im Alltag sozusagen vorstellen kann, wie Sie diese sehr individuellen Implantate dann ja herstellen. Aber ich glaube, dass wir uns erst nochmal angucken müssen, von wo wir kommen. Also wie ist sozusagen der Forschungsstand vielleicht auch links und rechts? Was gibt es vielleicht schon für Forschung in diesem Gebiet oder was sind andere Gedanken? Und jetzt auch meine besondere Neugierde, inwieweit hat vielleicht auch Ihnen, Frau Schäper, die Tiermedizin dabei geholfen? Also ich glaube, beziehungsweise ich kann das gar nicht so gut beurteilen. Vielleicht ist das auch kein unüblicher Weg aus der Tiermedizin, quasi über die Wissenschaft jetzt eher etwas für den Menschen zu entwickeln. Aber ich habe mich gefragt, hat es vielleicht irgendwelche Vorteile zu wissen, es wäre jetzt so und so eventuell bei dem und dem Tier oder wie auch immer, also in meiner Fantasie. Vielleicht ist sie total blühend. Was würden Sie sagen? Hat das irgendwie einen Vorteil gehabt? Ist es ein unüblicher Weg oder sagen Sie, nee, Frau Schnorr, das ist jetzt gar nicht so selten. Trotzdem kann ich da viel draus mitnehmen für die jetzige Forschung hier.
Also, ich glaube, Tierärzte generell in der Forschung, das ist natürlich nicht so selten. Also bei uns jetzt in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde der Medizinischen Hochschule Hannover gibt es mehrere Tierärzte. Das ist dem geschuldet, dass wir sehr viel translationale Forschung betreiben, also Forschung von der Grundlagenentwicklung in die Klinik. Und dafür müssen, das ist das Gesetz, müssen Tierversuche durchgeführt werden, weil wir nicht einfach mit unseren Prototypen in den Menschen gehen können, sondern die müssen erst im Tier validiert werden. Also es muss gezeigt werden, dass es im Tierversuch funktioniert. Erst dann bekommt man klinische Studien genehmigt. Und für diese Tierversuche braucht man in Deutschland Tierärzte. Und das ist auch richtig so und das finde ich auch gut so. Von daher ist meine Spezies in der Humanmedizin nicht so selten vertreten, in der Forschung der Humanmedizin. Jetzt speziell für mein Gebiet der Pharmakologie des Innenohres glaube ich nicht, dass es jetzt relevant wäre, ob man Tierarzt ist, Biologe, Arzt. Also man muss natürlich irgendwie die Anatomie, Physiologie muss man kennen, klar. Aber jetzt Tierarzt speziell müsste man, glaube ich, nicht sein, um auf diesem Gebiet exzellent forschen zu können. Generell ist es natürlich so, dass ich aus der In-vivo-Forschung komme und da schon viele Entwicklungen begleitet habe, von der Bench zur Bedside, wie wir so sagen, also im Grunde genommen vom Labor in die Klinik. Und das ist natürlich als Tierarzt so, dass man viel mit Prototypenentwicklung zu tun hat, weil man einfach im Tiermodell testet. Und dann ist man ganz nah an den Lösungen der Probleme. Und von daher sind Tierärzte dann vielleicht doch irgendwie dazu geeignet, das Ganze dann voranzutreiben, weil man einfach schon ganz nah an der Klinik ist mit der Forschung, die man betreibt.
Ich habe selbst eine Frage dazu. Ich dachte immer, es wäre sinnvoll bei den ganzen Tierversuchen, die wir machen, dass wir Tiermediziner haben. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ein Arzt zum Beispiel einen Tierversuch planen kann.
Kann er schon. Also ja, natürlich kann man das auch als Arzt. Man darf das als Arzt. Also jeder, der einen speziellen Tierversuchsschein gemacht hat in Deutschland, der darf dann Tierversuche durchführen, solange er sich immer wieder weiterbildet. Also da muss man ja auch Fortbildungsstunden für sammeln. Also ich glaube, das ist wie mit allem im Leben, wenn man sich damit auseinandersetzt und viel mit beschäftigt hat, dann kann man das auch, wenn man sich Mühe gibt. Und das kann auch ein Arzt tun, ja. Also auch in Humanmedizin als Arzt. Ja. Und ich mein Tierarzt. Ja.
Ja, spannend. Also es hat mich irgendwie die letzten Tage vorbereitend auf die Folge beschäftigt, wie das wohl so ist und ob das auch recht normal ist, eben so zu switchen und ob das auch einfach ist oder ob Sie da so ein paar Hürden nehmen mussten, um eben jetzt eher sich auf die Forschung mit Menschen zu fokussieren. Aber meine Frage war ja unfassbar komplex, denn mein erster Teil, da ging es ja eher um Forschungsstand. Also wie ist die Situation? Sind Sie sozusagen ganz alleine mit Ihren Gedanken? Konnten Sie irgendwie sich mit anderen Teams gut austauschen? Und ich glaube, da sind Sie, Frau Martin-Mann, wahrscheinlich genau die Richtige für die Frage.
Ja, also was das aktuelle Problem bei der Behandlung von diesen Innenohrerkrankungen sind, habe ich ja kurz erwähnt. Wir sind in der Hinsicht nicht allein. Also das Forschungsprojekt wird gefördert über ein Forschungsvorhaben, das nennt sich RESPONSE. Das ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert zur Unterstützung von ehemaligen Ländern in Ostdeutschland. Und wir als Hannover durften quasi daran mitwirken. Und wir haben ein großes Forschungsteam. Das besteht aus Pharmazeuten, Biomedizinern, Ingenieuren und wir und uns eben in Hannover Humanmedizinern, Tiermedizinern. Und wir zusammen in diesem Forschungsprojekt haben dann die 3D-gedruckten Implantate entwickelt. Also das ist nicht quasi, dass wir beide dann irgendwie mal beim Käffchen saßen und überlegt haben, wir machen das mal, sondern das ist schon ein größer aufgezogenes Projekt. Dadurch, dass wir dann auch Unterstützung haben, dass die Kollegen zum Beispiel die pharmazeutischen Untersuchungen durchführen, beispielhaft jetzt genannt, oder Materialien entwickeln etc.
Also was den Stand betrifft, was andere so machen und was wir jetzt speziell machen, ist es schon so, dass individualisierte, also an die Patientenanatomie angepasste Implantate, die 3D gedruckt sind. Das ist etwas, das ist gerade ganz, ganz stark im Kommen. Also es gibt viele Forschungsgruppen weltweit, die sich damit beschäftigen und auch schon Start-ups, die auf den Markt drängen und in die Klinik wollen diesbezüglich. Allerdings fokussieren sich diese Applikationen auf Knochenersatz. Also das sind Materialien, die gedruckt werden, die sehr formstabil sind und auch sehr mechanisch stabil sind. Sowas wie Schädelplatten oder ja, Knochenersatz für Schienbeine zum Beispiel oder für die Wirbelsäule. Das ist momentan wirklich ganz groß am Fortschreiten. Die Entwicklung ist da ganz, ganz schnell. Was bei uns das Spezielle ist, wie Farnas vorhin schon gesagt hatte, wir haben so eine Körpernische, in die müssen wir was reinstecken. Da kriegen wir keinen Lego-Baustein rein. Wir können nichts nehmen, was irgendwie so hart ist, dass es ein Knochenersatz wird, sondern wir brauchen Material, das ist ganz flexibel, sodass wir das so ein bisschen zusammendrücken können und dann in die Nische reinstecken und da expandiert das dann wieder, also wird wieder so groß, wie es ursprünglich war und steckt dann in dieser Nische drin und kann den Wirkstoff freisetzen. Und das ist im Grunde genommen der Unterschied zu dem, was alle anderen machen. Also wir haben ein Material, das flexibel ist. Wir arbeiten mit Silikon und unser Silikon enthält Wirkstoffe. Also das ist schon was ganz, ganz Besonderes, was unseres Wissens nach eigentlich niemand so wirklich für den klinischen Einsatz momentan entwickelt.
Ja, nicht schlecht. Beeindruckend auch. Und ich wollte ja eben gerade schon, jetzt bin ich nämlich total gespannt, wenn wir jetzt hypothetisch einen Patienten, eine Patientin haben und die Person kommt quasi zu Ihnen, wie können wir uns und unsere ZuhörerInnen den Ablauf vorstellen? Was passiert? Was muss gemacht werden, dass Implantat überhaupt angefertigt werden kann? Wie wird dieses dann angefertigt und wie kommt es dann wieder ins Ohr rein? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, momentan sind wir im individuellen Heilversuch. Da ist der ganze Workflow anders. Aber in Zukunft, wenn wir irgendwann mal ein Produkt hoffentlich für dieses Rundfensternischenimplantat haben, dann soll es so sein, dass der Patient, der mit Hörsturz zum Arzt kommt, eine Bildgebung bekommt, also eine 3D-Bildgebung, zum Beispiel mittels Volumentomographie des Innenohres oder beziehungsweise des gesamten Schädels, so dass man eigentlich das Innenohr daraus segmentieren kann. Also der Patient ist beim Arzt, bekommt die Bildgebung und der Arzt sendet uns diese Patientendatei. Da gibt es ein bestimmtes Dateiformat, das heißt DICOM. Das wird weltweit für medizinische Datensätze, die vom Imaging herkommen und über die Welt verschickt werden, genutzt. Und diese DICOM-Daten, die würden dann bei uns landen. Und wir haben zusammen mit einer Firma, die heißt Hörsys, eine Software entwickelt, um die spezielle Struktur, die uns interessiert, also diese Rundfensternische, zu segmentieren. Das bedeutet, diese Rundfensternische ist ja ein Volumen. Und um das Volumen darzustellen, müsste man eigentlich in den einzelnen Bildebenen, die uns geschickt wurden, jeweils manuell markieren, wo ist eigentlich die Rundfensternische. Und das muss man dann 100-mal machen, weil das 100 Schichten sind. Will kein Mensch tun. Also haben wir zusammen mit dieser Hörsys GmbH eine Software entwickelt, die es einem ermöglicht, innerhalb von wirklich ein paar Minuten mittels 3 Klicks diese Rundfensternische semi-automatisiert zu segmentieren. Und diese segmentierte Rundfensternische wird dann umgewandelt, rekonstruiert in das Volumen der Rundfensternische als Dateiformat. Das ist dann eine STL-Datei und die wird nochmal so modifiziert, dass wir einen Haltegriff an dem Implantat haben, wo dann auch der Chirurg das Implantat fassen kann und auch gleichzeitig sieht, wie rum muss ich das eigentlich in die Nische reinmachen. Also ich muss ja irgendwie orientiert im Raum, muss der Chirurg wissen, wie er es platzieren muss, damit es auch wirklich an diese individuelle Anatomie angepasst ist und reinpasst in die Nische. Und dann haben wir eben dieses Dateiformat und diese Datei mit dem Implantat und dem Haltegriff. Und das wird übertragen an einen 3D-Drucker, den wir haben. Und dieser 3D-Drucker ist ganz speziell, weil der kann nämlich Silikon drucken, das durch UV-Licht aushärtet. Also wir drucken Schicht für Schicht Silikon in dieser Form, die uns durch die Datei des Patienten vorgegeben ist. Und jede Schicht wird mit UV-Licht ausgehärtet, sodass wir dann schlussendlich ein Implantat haben, was mehr oder weniger hart ist, so dass es auch wirklich in den Patienten eingefügt werden kann. Also es hat eine bestimmte mechanische Flexibilität, damit wir es nutzen können durch das Silikon. Im Silikon, wenn wir es drucken, ist schon das Dexamethason enthalten, also der Wirkstoff, den wir für den Hörsturz im Implantat haben möchten. Und dann wird das Implantat sterilisiert, kommt in einen Beutel rein, wird da drin sterilisiert und dann kann das an den Chirurgen zurückgesendet werden. Das ist später mal der Workflow. Und der Chirurg, Farnas, vielleicht kannst du dann erklären, wer der Chirurg das dann in dem Patienten
macht. Aktuell bei unseren Patienten haben wir zwei Möglichkeiten, entweder in Narkose, in Vollnarkose oder auch manche Patienten möchten einfach nur eine Lokalanästhesie, das heißt also, die sind wach und wir spritzen das Ohr ein und dann wird das in einem kleinen Eingriff, das Trommelfell hochgehoben, Implantat eingesetzt, Trommelfell wieder zurückgeschlagen, Verband drauf, das war's. Als wir angefangen haben mit dem Thema, hatten wir erstmal auch als Wunsch, dass all diese verschiedenen Steps in der Prozesskette innerhalb eines Tages, also am gleichen Tag, wenn der Patient sich vorstellt, diese Kaskade, Bildgebung, Segmentierung, Druck einbringen in den Patienten, an einem Vormittag quasi stattfindet. Wir haben es auch an ein paar Patienten tatsächlich so etwa in der Schnelligkeit auch bereits geschafft durchzuführen, dass wir das an einem Tag quasi gemacht haben.
Also zwei Fragen, die mir kommen. Die erste Frage ist, bleibt dieses Implantat im Ohr für immer? Wie lange ist die Haltbarkeit? Müsste dieses ausgetauscht werden? Was passiert mit dem Implantat? Auch mit dem Wirkstoff. Ich stelle mir das schon so vor, dass der Wirkstoff irgendwann ja versiegt. Wie geht man dann damit um? Und die zweite Frage, die mir kam, wir haben ja jetzt Krankheitsbild Hörsturz immer uns angeguckt und Sie haben einen Wirkstoff benannt. Dieser Wirkstoff, ist der abgepasst, muss der abgepasst auf das Silikon sein? Und kann es sein, dass in anderen Krankheitsfällen ein anderer Wirkstoff verwendet werden muss, wo auch das Silikon darauf angepasst werden muss? Oder ist es völlig egal?
Also wir haben uns erstmal auf die Pathologie Hörsturz fokussiert in dem Response-Projekt, in dem ja das Ganze entwickelt wurde. Und da war und ist Dexamethason einfach das Mittel der Wahl, um es lokal zu applizieren. Wir sind dabei zu untersuchen, ob vielleicht andere Glukokortikoide wie Prednisolut oder Triamcinolon ebenso gut wirken würden, wenn man sie jetzt lokal ans Innenohr gibt oder vielleicht sogar besser. Also diese Studien laufen gerade. Wir sind noch nicht ganz festgelegt auf Dexamethason und sind dann noch am Entwickeln. Und es ist so, dass wir auch schon Wirkstoffkombinationen eingebracht haben ins Silikon, nämlich Dexamethason zusammen mit Ciprofloxacin. Ciprofloxacin ist ein Antibiotikum und diese beiden Wirkstoffe haben wir eingebracht ins Dexamethason, weil wir sind wie gesagt ganz nah an der Klinik, eine Patientin hatten, die so ein Implantat brauchte oder wir hatten die Hypothese, dass es ihr helfen könnte. Wir hatten ein junges Mädchen von 8 Jahren, die wurde vorstellig bei uns in der Klinik. Die wurde geboren ohne einen äußeren Gehörkanal und wurde dann in anderen Kliniken vorbehandelt mit Rekonstruktion des äußeren Gehörkanals und ist aber immer wieder zugewachsen. Und dann wurde die bei uns vorstellig und sie ist ja im Grunde genommen austherapiert gewesen. Und dann war bei uns die Idee, vielleicht würde ein Implantat, was ihren Gehörkanal offen hält, aber eben auch Wirkstoffe freisetzt, so wie unsere Technologie das ja ermöglicht, ihr helfen können. Und da hat Frau Dr. Farnas Martin Mann dann diese Patienten versorgt mit einem an den individuellen äußeren Gehörkanal angepassten Silikonimplantat, das eben Dexamethason und Ciprofloxacin freigesetzt hat. Und die Mädchen geht's gut. Also das ist jetzt ein Jahr her und es sieht alles super aus. Ja, also es ist möglich, andere Wirkstoffe einzubringen. Man muss natürlich immer gucken, für welche Pathologie, also was da Sinn macht. Das Silikon selber passen wir nicht an. Also wir passen im Grunde genommen die Menge und die Art, wie wir den Wirkstoff im Silikon lösen, an. Aber das Silikon selber, das kaufen wir ein. Das haben wir nicht selber entwickelt, sondern es wird eingekauft und das können wir chemisch nicht verändern.
Okay, dann passt es ja ganz gut, dass Sie auch jetzt schon auf Frau Martin-Mann verwiesen haben, weil dann würde ich sagen, der erste Teil meiner Frage oder meiner zwei Fragen, der ist für Sie. Also was passiert mit den Implantaten? Haben die ein, ich nenne es mal ziemlich salopp, Verfallsdatum? Was passiert mit den Wirkstoffen? Wie funktioniert das?
Ja, also initial, als wir angefangen haben, quasi ein geeignetes Material zu finden, wussten wir in Versuchen, das Material muss flexibel sein. Dann ist uns Silikon in Sinn gekommen. Bei diesem Silikon, das wir jetzt aktuell verwenden, ist vorgeschrieben, dass es theoretisch nur 30 Tage im Patienten verbleiben darf. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht länger verbleiben darf im Körper, sondern es gibt keine Versuche, die bestätigen, dass es länger im Körper verbleiben kann. Das besprechen wir auch mit den Patienten immer vorher bei diesen individuellen Heilversuchen, dass es theoretisch nach 30 Tagen rausgenommen werden kann. Es kann aber auch länger verbleiben im Patienten. Wir haben auch einige Patienten, die das schon ein Jahr haben und länger, und da hat man gar keine Komplikationen. Wir haben bei manchen Patienten, wenn es gewünscht ist, das Implantat herausgenommen, entweder nach einem Monat oder jetzt letzte Woche erst nach 11 Monaten, und da sieht man keine lokalen Reaktionen am Implantat, keine Entzündungsreaktion. Das Implantat geht sehr gut raus aus der Nische. Und ja, aber nach Rücksprache mit dem Hersteller war es eben so, es ist theoretisch erlaubt für diesen Zeitraum, aber nur, weil es keine weiterführenden Versuche gibt. Wir haben jetzt das Basismaterial Silikon, aber wir befinden uns nicht nur dabei, dass wir forschen daran, welche anderen Medikamente wir in dieses Silikon geben können, sondern auch, was wir statt Silikon verwenden können. Ein optimales Material wäre natürlich ein Material, was flexibel ist, sich über die Zeit selbst auflöst, also biodegradabel ist, und was man mit Wirkstoffen beladen kann. Aber dadurch, dass, wie Frau Schäper vorhin schon erwähnt hatte, wir die erste Gruppe sind, nahezu weltweit, die flexible 3D-gedruckte Implantate herstellt, ist der Weg eben noch so unerforscht. Welche Materialien gibt es? Und das müssen wir alles noch selber erforschen. Und im Hinblick auf die Patientin zum Beispiel mit dem Gehörgangsimplantat, das sind wiederum zwei verschiedene anatomische Regionen, also im Innenohr setzen wir ein Implantat ein, dann wird das Trommelfell runtergeklappt, wenn wir es rausnehmen, wird das Trommelfell quasi wieder hochgeklappt, wird rausgenommen, runtergeklappt. Also es ist nicht in einem Organ, wo man quasi was komplett aufschneiden muss, sondern der Weg ist sehr leicht zugänglich. Und beim Gehörgang, da ist es wie mit einem Oropax. Man setzt dieses Oropax ein ins Ohr, nur dass dieses Implantat ein Hohlkörper ist, also wie ein Stentkörper. Und diesen nehmen wir dann auch wieder raus.
Ich überlege die ganze Zeit, also es heißt, so wie ich mir das vorstelle, gibt es PatientInnen, die sagen, ich nehme bei einer Therapie von circa einem Jahr 12-mal gerne ein neues Implantat. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ich gehe dieses Risiko hier jetzt ein und gucke einfach, was passiert. Unter natürlich wahrscheinlich permanenter Überwachung, dass auch alles gut läuft. Ich gehe nicht davon aus, dass sie erst nach einem Jahr gucken, sondern frequentiert das quasi unter Visite behalten. Ist es denn so, dass Sie jetzt sagen, es macht Sinn, in Ihrem Fall dazu eine Studie laufen zu lassen, um zu gucken, wie lange das Material im Ohr bleiben kann? Oder macht es keinen Sinn, weil Sie eher auf ein neues Material hinarbeiten?
Nee, wir haben ja beides. Also wir würden nicht bei einem Patienten das Implantat rausnehmen und dann ein neues einsetzen, weil wir bei einem akuten Hörschlitz immer nur einen gewissen Zeitrahmen haben, wo wir quasi akut handeln oder aktiv handeln, und dann würden wir eins einsetzen, und wenn die Patientinnen es wünschen, entweder das rausnehmen, entfernen und kein neues einsetzen oder drin belassen. Und dadurch, dass wir jetzt schon einige Patienten haben, haben wir sowohl das eine als auch das andere. Also bei zwei Patienten haben wir es entfernt, bei den anderen Patienten, die natürlich am Anfang kommen, sie wöchentlich, dann monatlich, dann im Quartal, dann alle 6 Monate. Und ich telefoniere auch mit den Patienten und frage sie. Und einige sagen, nee, mich stört das überhaupt nicht, ich möchte es einfach belassen.
Das heißt, man spürt das Implantat? Ich hätte jetzt gedacht, man spürt es nicht. Nein, es schütteln beide den Kopf. Nein, man spürt es nicht.
Keine Schmerzen, keine Entzündungen, ich merke es nicht. Also warum sollte es raus?
Ja, kann ich gut verstehen.
Der Punkt ist, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wie lange wir eigentlich therapieren müssen. Also Hörsturz ist ja eigentlich ein akutes Geschehen im Innenohr, was aber akut auftritt beim Patienten. Er merkt es akut, aber eigentlich sind es ja chronische Noxen, also chronische negative Effekte, die sich aufs Innenohr auswirken und sich akkumulieren, sodass sich dann mit der Zeit plötzlich der Hörsturz einstellt. Und bis dato gibt es ja noch gar keine lokale Innenohrtherapie gegen Hörsturz, sodass man auch gar nicht weiß, wie lange muss ich denn eigentlich Wirkstoffe im Innenohr freisetzen, um das zu therapieren. Und ich persönlich glaube, dass das auch sehr individuell ist beim Patienten. Also der hat nicht nur seine individuelle Anatomie, weswegen wir diese Implantate individuell fertigen müssen, sondern ich glaube auch, dass die Notwendigkeit der Dauer der Freisetzung auch individuell ist, weil das eben auch unterschiedliche Ursachen sind, warum der Patient eben diesen Hörsturz dann entwickelt. Zu diesen neuartigen Implantaten, die dann aus anderen Materialien bestehen würden, die Farnas vorhin angesprochen hat, würde ich gerne noch ergänzen, dass wir wirklich schon in dieser Projektlaufzeit von Response versucht haben, Implantate zu entwickeln, die bioabbaubar sind. Das wäre natürlich ganz toll, wenn wir was hätten, was man implantiert, aber nicht explantieren muss, wo aber auch kein Fremdkörper im Patienten verbleibt, sondern dass sich das Implantat einfach auflöst. Das wäre natürlich ein Traum. Allerdings haben wir mit den Chemikern und den ganzen Materialtechnikern, mit denen wir in Response zusammengearbeitet haben, dieses Ziel so noch nicht perfekt umsetzen können. Also wir haben das Problem, dass Materialien, die druckbar sind und dann aber eine flexible Textur haben, oftmals schwellen, wenn sie im Körper platziert werden oder wenn sie generell mit Flüssigkeit in Kontakt kommen. Dann haben wir nicht mehr die individuelle Form und Größe, die wir eigentlich brauchen. Oder aber, wenn sie nicht so sehr schwellen, dass das ein Problem für uns ist, dann sind sie noch nicht so biokompatibel, wie wir es brauchen. Also Biokompatibilität spielt natürlich eine riesengroße Rolle. Wir sind da mitten im Schädel, nah an wirklich sensitiven Strukturen. Und wenn wir uns vorstellen, dass Medikamente ins Innenohr diffundieren, dann ist es natürlich auch naheliegend, sich vorstellen zu können, dass auch giftige Substanzen aus einem Implantat ins Innenohr diffundieren. Und unsere Patienten haben einen Hörsturz, sind dann aber ja auch nicht immer direkt taub, sondern wir wollen ihnen ja das Hören wiedergeben. Und dann ist es natürlich gefährlich, wenn man Substanzen nehmen würde, die einen negativen Effekt auf die sensorischen Zellen des Innenohrs haben. Also wenn jemand diesen Podcast hört und ein Material hat, was man sehr hochpräzise 3D drucken kann und mit Wirkstoffen befüllen kann und was dann auch noch flexibel ist, dann darf sich gerne bei uns melden und dann würden wir uns sehr freuen, dass wir mit unserer Entwicklung schneller vorankommen.
Sehr gut. Das bin ich auch immer dafür aufzurufen, nicht nur junge Leute, die sich eventuell ihrer Forschungstruppe anschließen wollen, weil sie es super spannend finden, sondern natürlich, und das ist ja auch irgendwie der Vorteil dieses Podcasts, der Vorteil der DGBMT, also da kommen wir ja eigentlich noch zu, und auch der Vorteil, den sie ja gar nicht unbedingt so benennen, aber der ja einfach interdisziplinäre Forschung mit sich bringt. Und ja, also ich drücke die Daumen, dass hier eine Person dabei ist, die sich sagt, Frau Schäper, Frau Martin Mann, ich komme und ich habe es im Gepäck. Das wäre natürlich ideal. Aber das bringt mich zu meiner letzten Frage. Wir sind nämlich auch schon fast am Ende unserer ersten gemeinsamen Folge, nämlich Herausforderungen. Das scheint mir eine Herausforderung zu sein. Gibt es denn andere Herausforderungen, wo Sie sagen, da müssen wir noch ein bisschen feilen oder es läuft noch nicht ganz ideal? Das sind Aufgaben, die kommen jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren auf uns zu. Die müssen wir einfach noch optimieren, Frau Martin Mann.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja erst begonnen mit diesen Rundfensternischenimplantaten. Das war quasi der Prototyp und anhand diesen Implantaten haben wir diese ganze Prozesskette entwickelt. Von Bildgebung, welche Auflösung muss die Bildgebung haben, Segmentierung, wir wollen die manuelle Segmentierung beschleunigen und automatisiert durchführen. Dann den Druck, Materialforschung, Wirkstoffforschung und Implantation. Und das haben wir beispielhaft am Innenohr ausprobiert, sind jetzt schon auf die Region Gehörgang übergegangen, auch schon Nasennebenhöhlen übergegangen und wir sehen da massig noch andere anatomische Regionen, nicht nur im Kopf, Halsbereich, die man in Angriff nehmen könnte. Und Herausforderungen sind eben da immer wieder Materialforschung, Materialforschung, Materialforschung. Und wir wollen natürlich diese Implantate auch, ja, eine Firma gründen, damit wir das quasi nicht nur selbst bei uns in Hannover durchführen, sondern dass Patienten auch in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt von diesen Implantaten profitieren können. Weil wir sehen ja, dass am Beispiel des kleinen Mädchens dieser Therapieversuch sehr gut geklappt hat. Bisher gab es auch keine Alternativen. Man hatte bei Patienten mit einer Gehörgangsstenose eine Restenosierungsrate von über 50%. Es sind Kinder, Erwachsene, die immer wieder operiert werden. Und dann haben wir diese Idee mit dem Gehörgangsimplantat, setzten es ein und das Kind hat seit einem Jahr einen offenen Gehörgang. Warum erst seit einem Jahr? Weil wir es vor einem Jahr erst durchgeführt haben, also immer noch weiter. Und das sind so bahnbrechende Forschungen, die wir durchführen, obwohl wir quasi ja in einer sehr guten Atmosphäre zusammenarbeiten. Also was wir da dann doch auch schaffen, wenn wir das auch auf Kongressen vorstellen, dann stoßen wir immer wieder auf Begeisterung, nicht nur von den Medizinern, auch von den anderen Kollegen interdisziplinär in der 3D-Forschung, dass wir diese Implantate entwickeln, einsetzen und so gute Ergebnisse haben.
Ja, also ich finde, das klingt richtig. Also ich bin ganz begeistert und ich stelle mir das quasi so vor, dass Sie in den nächsten, also das klingt für mich nach Monaten, dass Sie quasi nach der richtigen Partnerfirma suchen oder den richtigen Leuten, die quasi Ihnen helfen, es einfach mehr Leuten verfügbar zu machen. Also es ist ja Fakt, dass Sie es ja bereits am Patienten, an der Patientin eben einsetzen können. Und somit ist da, das haben wir in ganz vielen Podcast-Folgen schon gehabt, dass man in dem Forschungsbereich noch so weit in der Erprobung ist, dass erst die nächsten 5 Jahre sozusagen noch das Go kommt, ob man überhaupt dann mit Menschen das in irgendeiner Form mal ausprobieren kann. Also da sind Sie ja schon weit, 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 also viel, viel weiter. Von daher finde ich das ein schönes Ende, weil ich kann Ihnen dafür die Daumen drücken und ganz viel Glück dafür wünschen, obwohl ich glaube, dass Sie das gar nicht unbedingt benötigen. Das klingt alles so super. Tja, vielen Dank für die nette erste Folge und ich freue mich auf bis in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.